Ja, vielen Dank für was ihr erzählt habt. Ich nehme auf jeden Fall mit, biblischer Unterricht, die Freizeiten müssen weitergehen. UNO-Spiel muss zum Standardspiel werden. Aber vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen mit hineingenommen habt, was ihr so gemacht habt. Ich habe eine Erzählung, ist wahrscheinlich eher ein Witz, gelesen, wo ein Kampfpilot über den Atlantik fliegt neben Passagierflugzeug, überholt das, bremst ab und beginnt dann mit dem Piloten des Airbuses zu kommunizieren und sagt, na, wie sieht's so aus, langweilig? Und dann will der Kampfpilot zeigen, was er kann. Er beschleunigt seinen Kampfjet furchtbar schnell, macht eine Rolle, bricht die Schallmauer durch, bremst wieder ab, kommt zurück, macht einen Salto, kommt vor dem Airbus, fliegt neben dem Airbus her und sagt, na, was sagst du jetzt? Und der Airbus-Pilot sagt, sehr beeindruckend. Und dann sagt der Airbus-Pilot, jetzt wart mal ab, was jetzt passiert. Und dann passiert 7 Minuten gar nichts. Nichts anderes als vorher. Und dann fragt der Airbus-Pilot, und was sagst du jetzt? Und der Kampfpilot-Jet sagt, Flieger sagt, ehrlicherweise habe ich gar keinen Unterschied bemerkt. Was hast du denn gemacht? Und dann sagt der Airbus-Pilot, wart ab. Ich habe den Autopiloten aufgestellt, bin durchs Flugzeug gegangen, auf Toilette gegangen, habe Kaffee getrunken und der Steward dessen Heiratsantrag gemacht. Was will ich mit dieser Geschichte deutlich machen? Beide haben was erlebt. Der eine Nervenkitzel und was Besonderes und der andere hat wirklich wichtige Dinge für sich geklärt. Der hat Prioritäten gesetzt, die hat man nicht gesehen. Die waren für sein Leben aber wichtiger, als wenn er ein Salto oder eine Rolle gemacht hätte. Ihr heute und wir alle, für uns ist es wichtig, im Leben gute Prioritäten zu setzen, besonders was jetzt Christsein, Glaube angeht. Und das möchte ich heute mit euch teilen, Prioritäten klären und Jesus nachfolgen. So ein bisschen der Wunsch war, Nachfolge nochmal einfach zu erklären. Ich versuche es. Ich lese mal einen Text aus Lukas 5. Da schreibt Lukas, als Jesus eines Tages, ihr könnt es ja auch mitlesen, eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte 2 leere Boote am Ufer, die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots Simon vom Ufer abzustoßen, dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun, fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich möchte mit 3 kurzen Gedanken versuchen, das Wesen der Nachfolge nochmal zusammenzufassen anhand dieses Textes. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben mit Jesus unterwegs sein. Stellt euch vor, Jesus ist aus 2 Gründen am Wasser. Er predigt und er ist schon gekommen, weil er weiß, dass er an diesem Tag Menschen zu seinen Jüngern berufen will, also Menschen, die seine Schüler werden, die ihm nachfolgen. Und der Kern, wo es sich wechselt, finden wir in Vers 3, wenn du einmal weiterklickst. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Jesus kommt also in das Boot von Simon Petrus. Und wisst ihr, durch diesen Satz verändert sich alles im Leben von Petrus und von seinen Jüngern. Wir erfahren in der Geschichte, die haben die ganze Nacht gefischt, über 10 Stunden lang hart gearbeitet und eigentlich nichts gefangen. Die Netze sind leer. Und eigentlich ändert sich fast nichts. Es bleibt alles gleich. Wenn Jesus die gleich losschickt, es sind die gleichen Fischer. Es ist das gleiche Boot. Es sind die gleichen Fische im See. Es sind die gleichen Netze. Alles bleibt gleich. Nur 2 Dinge sind anders. Es ist eine andere Uhrzeit, wo man eigentlich gar nicht fischt. Und der größte Unterschied ist, was alles ändert, Jesus ist mit im Boot von Petrus. Und das verändert, wie gesagt, alles. Der Petrus muss bereit sein und sagen, ja Herr, komm in mein Boot, du darfst hier rein. Und diese Einladung, die er Jesus gewährt, in sein Boot zu kommen, verändert sein Leben. Nicht nur jetzt, der gibt Jesus nicht nur sein Boot. An diesem Punkt weiß er noch nicht, dass das bedeutet, dass er Jesus eines Tages auch sein ganzes Leben zur Verfügung stellen wird. All das steckt damit drin. Und diese eine Sache führt dazu, dass aus dem Fischefischern, also der Fische fischt, ein Menschenfischer wird. Aber das Wichtige in der Geschichte, und das möchte ich euch mitgeben, was Petrus brauchte, um das zu erleben, war Jesus in seinem Leben, Jesus in seinem Boot. Die brauchen Jesus in ihrem Boot. Und wenn es um Prioritäten geht, möchte ich euch das mitgeben, was ihr braucht, damit euer Leben aus Gottes Sinne, im Gottes Sinne gelingt, ist, dass Jesus in eurem Boot sitzt. Dass das, was ihr gelernt habt im biblischen Unterricht, euch weiter begleitet. Sagt er, Jesus darf in meinem Leben sein, bei Jesus zu bleiben. Sie, die Jünger, blieben bei Jesus. Und das ist eine Entscheidung, die nur jeder für sich treffen kann. Du und ich, die Entscheidung, ich möchte bei Jesus bleiben. Wenn es um Jüngerschaft geht, man kann das sehr kompliziert machen, runtergebrochen auf einen Satz heißt es eigentlich, bei Jesus bleiben. Das bedeutet Jüngerschaft, mit Jesus unterwegs sein, das, was die Jünger hier erleben. Oder wie Hans-Joachim Eckstein das einmal formuliert hat, Christus konsequent nachfolgen bedeutet, folgerichtig das ganze Leben ausrichten an Christus, beharrlich an der Liebe festhalten wie Christus, zielstrebig nach der Wahrheit suchen in Christus. 3-mal Jesus, es geht um Jesus. Und das ist so eine Priorität, die könnt nur ihr setzen, andere Leute für euch nicht. Und für uns auch, Jesus wirklich Raum zu geben. Ihr werdet viele Entscheidungen treffen müssen, aber glaubt mir, die wichtigste Entscheidung aus Gottes Sicht in eurem Leben, in deinem Leben, der du heute Gast bist, ist, ob Jesus in deinem Boot sitzen darf, ob Jesus mit dir unterwegs ist. Darum geht's. Das ist manchmal erfordert Mut. Habt den Mut, bei Jesus zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein. Es lohnt sich. Der zweite Gedanke, Jesus beim Wort nehmen. Also ich erkläre es nochmal. In der 10 Stunden über Nacht, wer mal 10 Stunden in nachts gearbeitet hat, der ist fertig. Die haben die Netze schon gesäubert. Die sind schon sauber. Arbeit ist abgeschlossen. Und dann sagt Jesus, fahrt nochmal raus. Und die müssen sich jetzt entscheiden. Nehmen wir bei Jesus beim Wort oder sagen wir, wir haben schon alles sauber gemacht, es ist schon gefegt, wir sind eigentlich schon fertig. Sie hätten ihre Erfahrung ins Spiel bringen können. Wir sind Fischer, du bist Zimmermann, wenn es um Fische geht, wissen wir Bescheid. Musst du uns nicht sagen. All das tun sie nicht, sondern wir lesen in Lukas 5, Vers 5. Aber wenn, man kann auch übersetzen, weil, wenn du es sagst, werde ich es nochmal versuchen. Dann stell dich vor, die sauberen Netze wieder ins Wasser werfen, zu wissen, wenn wir die jetzt fischen und wieder nichts drin ist, müssen wir es trotzdem sauber machen, müssen trotzdem nochmal arbeiten. Aber dieser Satz ist der Schlüssel zum Wunder. Aber weil du sagst, will ich das versuchen. Die sagen, wenn wir jetzt Fische kommen, nicht weil wir klug sind, weil wir pfiffig sind, weil wir es gelernt haben, sondern weil du sagst, weil wir dir vertrauen, tun wir das. Und das bedeutet Jesus Vertrauen. Manchmal muss man etwas wagen, ohne zu wissen, was kommt. Aber das ist auch eine Priorität, die man setzen muss, Jesus zu vertrauen. Sören Kierkegaard, der hat mal das so gesagt, das Evangelium weiß, Das Verstehen kommt erst nach dem Gehorsam, nicht vorher. Das heißt, manchmal muss man wie Petrus erstmal die Netze auswerfen und sagen, aber weil du es sagst, Herr, will ich das tun. Es kann sein, dass Jesus oder Gott euch mal Dinge deutlich macht und ihr eine Entscheidung treffen müsst. Dass Gott euch vielleicht sagt, du solltest dich taufen lassen. Oder der oder die Freundin ist für dich vielleicht doch nicht die Richtige. Oder du sollst nicht diesen Beruf ergreifen, sondern eigentlich würde ich dich lieber an dieser Stelle sehen und ich habe dich begabt. Es wäre schön, wenn du da mitmachst. Und dann ist man gefragt, Jesus zu vertrauen. Und ich wünsche euch diesen Glauben, den Petrus hat, diesen Aber, wenn du sagst oder weil du es sagst, Glauben, das dann zu tun. Das Ergebnis finden wir in Lukas 5, Vers 6. Da heißt es, diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Wisst ihr, die waren schon lange Fischer, aber haben noch nie erlebt, dass ihre Boote fast untergehen und ihre Netze reißen, weil so viele Fische da reingehüpft sind, geschwommen sind. Das war für die unwahrscheinlich. An dir und mir liegt es, Jesus zu vertrauen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der Lutz hieß. Der Lutz hatte sich mal entschieden, als junger Mann, Jesus an erste Stelle in seinem Leben zu setzen. Und mit der Zeit ist das ein bisschen eingeschlafen. Er hat gesagt, ich lebe mein Leben jetzt lieber selber und hat so ein bisschen die Kontrolle übernommen von seinem Leben. Und an einem Abend war er wirklich zerknirscht, weil er gemerkt hat, so wie er das geplant hatte, war es nicht gut gelaufen. Dann sitzt er in der Kirche und betet seit langer Zeit das erste Mal wieder. Und dann hört er keine Antwort, rennt raus, geht in den Park und neben dem Park steht sein Auto. Er setzt sich in sein altes Auto, fasst die Hände ans Lenkrad und fängt wieder an zu beten. Herr, was ist los? Und dann hört er wie als eine Stimme, Lutz, was tust du gerade? Und der Lutz sagt, ich halte das Lenkrad in der Hand. Und Gott sagt, erinnert dich das nicht an etwas? Und der Lutz sagt, ja, es erinnert mich an etwas. Er steigt aus seinem eigenen Auto, geht um das Auto rum, steigt auf die Beifahrertür, setzt sich dahin und sagt, Herr, ich habe es verstanden. Ich wollte selber das Steuer übernehmen, aber heute entscheide ich, du darfst wieder der Chef in meinem Leben sein. Du darfst mir wieder in mein Leben sprechen, ich lasse es zu. Das ist eine wirklich wichtige Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es tut. Denn wenn man auf Gottes Stimme hört, dann wird das Leben eher so gelingen, wie Gott sich das gedacht hat. Dann kann man ja so leben, wie Gott das im Blick hat. Und wenn man Gott beim Wort nimmt, dann kann man wie die Fischer auch erleben, dass Gott das segnet. Also vielleicht für euch die Entscheidung zu treffen, weil du es sagst, so eine Person zu werden, das wäre schön. Und der dritte und letzte Gedanke, was wir hier sehen, sich von Jesus senden, schicken, ausschicken zu lassen. Wir lesen nochmal, was geschieht in Vers 8. Da heißt es nämlich, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Warum sagt Petrus das? Weil in diesem Vers drei Wahrheiten drinstecken. Er erkennt, es geschieht etwas, was nicht normal ist, ein Wunder. Gott offenbart sich in Jesus. Vorher hat er von Jesus noch als Meister gesprochen und jetzt spricht er Jesus mit Herr an, Kyrios, heißt König. Er erkennt, der da ist, das ist kein Mensch, der ist nicht wie ich. Und darum erkennt er Jesus, Gott ist am Wirken. Und er sagt, wenn du Gott bist, verdiene ich es nicht, in deiner Nähe zu sein, denn ich bin nicht wie du. Und er begreift sich als Sünder, das ist die zweite Wahrheit, dass er erkennt, in Gottes Gegenwart ist er nicht so, wie er sich gedacht hat. Und wisst ihr, das Tolle an Jesus ist, ihr habt das auch gesagt, schön ist es, dass Gott einen liebt, auch wenn man was falsch gemacht hat. Das heißt nicht, dass man weiter unbedingt das Falsche tun soll, ne? Aber ihr habt grundsätzlich recht, dass Gott einen nicht wegschickt. Als Petrus erkennt, dass er ein Sünder ist, sagt Jesus jetzt nicht, ja, jetzt wo du so sagst, habe ich erkannt, das stimmt, ich kann dich gar nicht gebrauchen, ich suche eigentlich jemand anders. Das sagt Jesus nicht zu Petrus, sondern Jesus macht was deutlich, was ganz anders ist, als die anderen das gemacht haben. Die anderen Lehrer haben gesagt, wenn du ein Sünder bist, dann gehe ich mal von dir weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und Jesus macht deutlich, er ist nicht gekommen, um die Gerechten, die sich für gerecht halten, zu rufen, sondern die, die wissen, dass sie wie Petrus sind, dass sie etwas falsch machen. Jesus ruft die Sünder, um sie zu verändern. Und das Dritte, was in diesem Vers steckt, wenn Petrus so berufen wird, erinnert das an die Berufung von Jesaja, der auch sagen muss, Herr, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen, ich bin ein Sünder. All das steckt in diesem Vers und das passiert. Und was macht Jesus? Er schickt den Petrus nicht weg, sondern er beruft ihn und die drei anderen Fischer. Wir lesen nochmal Vers 10. Da heißt es, Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das Bild von den Fischen, ein Fischer, der fängt lebende Fische und dann, ein bisschen traurig, damit wir sie essen können, müssen die Fische ihr Leben lassen, damit wir sie verspeisen können, die sterben. Dieses Bild, dem gibt Jesus jetzt eine ganz andere Bedeutung. Er sagt, Petrus, du wirst jetzt Menschen fischen und zwar Menschen, die geistlich tot sind. Geistlich tot sind Menschen, die für Gott gar keinen Blick haben. Die nennt die Bibel geistlich tot. Du wirst Menschen fangen, die gar nicht an Gott denken und du wirst sie zum Leben führen. Das Gegenteil von den echten Fischen. Die sollen nicht sterben, im Gegenteil, die sollen leben. Ihr Leben soll gelingen. Gott möchte, dass Leben und Freiheit möglich wird. Gott will Menschen ins Netz seiner Gnade ziehen, kann man sagen. Das soll hier geschehen. Und das möchte ich euch mitgeben, eine Entscheidung, eine Priorität, die nur du treffen kannst, dass Jesus dich senden will, jeden von uns, da wo wir sind, in der Schule, an der Uni, bei der Arbeit, zu Hause, im Ruhestand, da sind wir als gesendete Menschen Gottes. Der verstorbene Papst Franziskus, der hat das schön gesagt, liebe junge Freunde, Christus hat Vertrauen in euch. Er vertraut euch seine eigene Sendung an. Geht, macht alle Völker zu Jüngern. Das möchte Jesus jeden Menschen lehren. Er möchte uns lehren, wie wir die Welt verändern können. Nicht unbedingt im Großen, sondern da, wo ich bin. Ich fange bei mir an, lass mich verändern und verändere dadurch vielleicht meinen Nachbarn, meinen Klassenkameraden oder andere Menschen. So beginnt wirkliche Veränderung. Jesus möchte euch lehren, wie ihr von ihm gebraucht werden könnt, wie ihr eure Begabung nutzt, damit andere Menschen davon profitieren. Und er möchte uns gebrauchen, um wirklich Leben anderer Menschen zu verändern. Das möchte ich euch mit einem Video zeigen, das ich sehr schön fand. Das schauen wir uns jetzt noch an.
Mir ging es damals ziemlich schlecht. Ich war oft ziemlich traurig und ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf mich alleine gestellt gewesen. Sehr ängstlich und sehr still und sehr schüchtern. Ich habe in meiner eigenen kleinen Welt gelebt. Ich habe oft das Schlechte in Dingen gesehen und habe Dinge sein lassen oder gar nicht erst angefangen, weil ich dachte, dass es sowieso nichts wird. Oder ich war oft negativ gestimmt und traurig. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ob Gott überhaupt existiert. Mir ging es damals wirklich nicht so gut. Ende 2017 bin ich mit meiner besten Freundin auf eine Silvesterfreizeit gefahren. Die hat mich damals eingeladen und dann bin ich mit ihr da mitgekommen. Ich war erst nicht so begeistert, aber im Nachhinein hat es sich wirklich gelohnt. Ich durfte dort die Bibel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, als ich sie bisher kannte. Ich durfte erfahren, dass die Bibel einen Bezug zu mir hat, einen persönlichen Bezug, und dass ich mich selbst in biblischen Geschichten wiederfinden kann. Und das war eine Erkenntnis, die mir sehr weitergeholfen hat, auch in Bezug auf meine Situation, dass es mir nicht so gut ging. Als ich nach Hause gekommen bin, war ich sehr glücklich. Ich weiß noch, dass ich in der Küche stand und geweint habe, weil ich so erfüllt war und weil ich ehrlich gemerkt habe, dass Gott irgendwas mit mir gemacht hat. Und dann habe ich auch sehr kurz danach schon mit zwei Freundinnen in meiner Schule beschlossen, einen Schülerbibelkreis zu gründen. Für die Werbung für den Schülerbibelkreis haben wir Plakate erstellt. Die haben wir in den Klassen verteilen lassen und haben dafür gesorgt, dass jeder davon mitbekommt. Und auch in meiner Klasse hat meine Lehrerin dieses Plakat vorgelesen. Und meine Mitschüler waren geschockt, wenn man das so sagen kann, dass ich an Gott glaube und dass ich diesen Schülerbibelkreis gründe. Und ich erinnere mich noch daran, dass sich alle Leute zu mir umgedreht haben in meiner Klasse und mich sehr fragend angeguckt haben und wissen wollten, warum ich das jetzt mache. Ich wusste nicht so ganz, wie ich damit umgehen sollte. Viele wollten mich ärgern damit oder mich runterziehen. Das hat mich wirklich verletzt. Das hat mich traurig gemacht, dass Leute so darüber spotten oder sich darüber lustig machen. Vor allen Dingen, weil es etwas war, was mir sehr wichtig war und was mich sehr gestärkt hat. Und ich wollte nicht, dass man mir das kaputt macht. Am Anfang wollte ich mich einfach nur rechtfertigen dafür und wollte auch gemein zurück sein, weil es mich verletzt hat, was die Leute gesagt haben. Aber ich habe dann erkannt, dass ich einen Unterschied machen kann, wenn ich den Menschen in Liebe begegne, eben weil Jesus mich liebt. Zum Beispiel, wenn jemand gefragt hat, na Sophia, gehst du wieder beten? Dann habe ich nicht gesagt so, vielleicht oder habe das abgeblockt, sondern ich habe gesagt, ja, willst du mitkommen? Die Reaktionen darauf waren anders, als ich erwartet hatte. Die Menschen haben aufgehört, mich damit zu ärgern oder mich damit fertig zu machen. Und das hat mich sehr ermutigt. Es ist mir oft passiert, dass Leute sich darüber lustig gemacht haben und 5 Minuten später kam genau die gleiche Person, die sich gerade noch lustig gemacht hat, zu mir und hat gefragt, Sophia, wie war das nochmal? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe dann gelernt, damit umzugehen, dass Menschen sich vielleicht darüber lustig machen. Aber es hat mich irgendwann auch gefreut, weil ich gemerkt habe, dass es sie beschäftigt. Wenn sich jemand über etwas unterhält, sei es im negativen Sinne oder im positiven Sinne, dann beschäftigt das diesen Menschen. Und genau das ist es ja, was ich erreichen wollte. Ich finde, dass man sich nicht entmutigen lassen sollte, wenn Leute versuchen, einen fertig zu machen oder runterzuziehen. Weil man diese Situation gut nutzen kann und weil Gott diese Situation nutzt und er durch uns sprechen kann. Jesus ist für mich mein größtes Vorbild, derjenige, der mir neue Perspektiven schenkt, der mir Mut und Kraft gibt. Mut ist, darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und dass Gott einen Plan hat und dieser Plan geschehen wird und dieser Plan gut ist. Open up my heart and you'll find love.
Ja, die junge Frau hat das gut zusammengefasst. Ich möchte euch nochmal nur kurz die 3 Gedanken nennen, wo ihr gefordert seid oder jeder Mensch Prioritäten zu setzen. Die Einladung, mit Jesus unterwegs zu sein, das kannst nur du beantworten, kann kein anderer für dich. Das 2. Jesus beim Wort zu nehmen, ihm zu vertrauen, wenn er uns etwas sagt, das auch umzusetzen. Das 3. sich von Jesus senden lassen, so wie die junge Frau, die den Bibelkreis gegründet hat. Ich weiß nicht, was du machst. Ich fand schön, wie die Jünger reagiert haben. Vielleicht kannst du den letzten Bibelvers noch einblenden. In Lukas 5, Vers 11. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ja, die haben den Fang ihres Lebens gemacht und gehen mit Jesus, weil sie wissen, den Segen gibt es nur bei dem, der den Segen gibt, bei Jesus selbst. Und ich wünsche euch auch den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Auch allen, die heute zu Gast sind, möchte ich Mut machen, die Sache mit Jesus. Jesus lädt bis heute ein. Er will auch in deinem Boot mitfahren. Die Einladung gilt. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für die Absolventen und Absolventinnen. Ich möchte dich bitten, dass sie, ja, wie dieser Pilot im Airbus, gute Prioritäten setzen für Dinge, die im Leben wirklich zählen. Und gerade im Glauben kommt es darauf an, eben dich ins Boot zu lassen, dich beim Wort zu nehmen und ja, sich auch von dir senden zu lassen, und gib du ihnen da Klarheit und Weisheit, und auch allen, die heute zu Gast sind oder die hier sind, dass wir uns von dir da immer wieder ermutigen lassen und herausfordern lassen. Danke, Herr, dass, wenn wir das tun, dich beim Wort nehmen, dass du auch deinen Segen dazu gibst, wie immer das dann aussieht. Wir wollen dich loben, dir danken und dich preisen. Amen.